NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Mit großem Rummel und großen Gegensätzen hat das Weltwirtschaftsforum in Davos begonnen. Heute sind nämlich Donald Trump und Greta Thunberg dort aufgetreten. Das kommentieren wir gleich auch. Auf Widerstand ist heute einmal mehr Finanzminister Olaf Scholz gestoßen, als er bei seinen EU-Kollegen für eine Steuer auf Börsengeschäfte warb. Und der Kohlekompromiss von Bund und Ländern erntet heftige Kritik, und zwar aus der ehemaligen Kohlekommission. In Davos hat das Weltwirtschaftsforum also begonnen und im Mittelpunkt steht in diesem Jahr unter anderem der Klimawandel. Wie immer sind die Mächtigen der Welt gekommen, um dort zu sprechen, und heute zum Auftakt war es ausgerechnet US-Präsident Donald Trump. Frage an unseren Korrespondenten in Davos, an Sebastian Schreiber: Was hat Donald Trump denn eigentlich in seiner Rede gesagt?
Also das war eine Rede, die sich hauptsächlich um seine eigenen Leistungen gedreht hat, um seine Bilanz als US-Präsident. Das Ganze kam schon fast rüber wie eine Bewerbungsrede für die Präsidentschaftswahl, die im November ja wieder ansteht, und da möchte Trump wiedergewählt werden. Er hat seine vor allen Dingen wirtschaftlichen Erfolge aus seiner Sicht nochmal dargelegt. Die niedrige Arbeitslosenquote in den USA, eben ein Wirtschaftsaufschwung, Steuererleichterungen, all das hat er mit Zahlen und Daten minutenlang untermauert und eine richtige Aufzählung da gemacht. Das ist so ein bisschen auch die Quintessenz, die bleibt von dieser Rede Trumps. Das war eine richtige Lobeshymne.
Also er hat seine eigene Wirtschaftspolitik gepriesen, aber hat er zum Klimawandel denn überhaupt was gesagt?
Ja, das war natürlich das, was mit Spannung erwartet worden war, wie er zum Klimawandel sich möglicherweise äußert. Er hat den Klimawandel nicht mehr als eine Randnotiz behandelt, würde ich sagen. Er hat nur indirekt auch Greta Thunberg und die anderen Klimaaktivisten angesprochen. Er hat da zum Beispiel gesagt, diese Propheten des Untergangs müsse man ablehnen. Also da wird schon deutlich, dass er Thunberg und Co. damit gemeint hat. Trump hat zum Beispiel auch gesagt, die Luft in den USA, die sei so sauber wie nie zuvor. Das hat sich also nicht danach angehört, als sehe er da ganz dringenden Handlungsbedarf oder auch vielleicht einen Wechsel in seiner Politik hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaftspolitik. Das hat viele hier in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum enttäuscht.
Greta Thunberg haben Sie gerade schon angesprochen, die hat vor Trump geredet. Hat die auch was gelobt?
Also Trump erstmal ganz bestimmt nicht. Sie hat zwar gesagt, sie bekomme große Aufmerksamkeit und man höre ihr zu. Das kann man ja vielleicht auch ein bisschen als Lob sehen an die Menschen, die ihr so zuhören. Aber sie hat gesagt, bei ihren Auftritten, die sie hier heute absolviert hat in Davos, dass es eben nicht ausreiche, einfach nur zuzuhören. Es gehe tatsächlich darum, auch zu handeln, zu reagieren. Und da hat Greta Thunberg ihr Credo wiederholt, das wir von ihr kennen. Sie hat die Mächtigen, die Wichtigen, die Wirtschaftsbosse und die Regierungs- und Staatschefs eben aufgefordert, da zu reagieren schnellstmöglich. Sie hat sie aufgefordert, CO2-Emissionen einzusparen, möglichst auf Null zu reduzieren, und auch das nochmal ganz deutlich gemacht: Das Haus stehe in Flammen. Das ist die Botschaft von Greta Thunberg hier auf dem Weltwirtschaftsforum.
Wie ist denn das aufgenommen worden, sowohl die Trump-Rede als auch die Thunberg-Rede?
Der Grünen-Chef Robert Habeck zum Beispiel hat nach der Rede von US-Präsident Trump gesagt, das Ganze sei ein Desaster für die Konferenz. Da lässt sich schon erkennen, dass auch er darauf gehofft hat, dass Trump sich vielleicht ein bisschen von seiner bisher bekannten Position wegbewegt, um diese beiden extremen Pole, Greta Thunberg auf der einen Seite und Donald Trump auf der anderen Seite, irgendwie ein bisschen näher zusammenrücken. Das ist ja vielleicht auch der Nutzen, den so ein Forum hier haben kann. Der Grund, warum sich diese ganzen Menschen sich hier versammeln. Und da ist es schon ein bisschen ernüchternd, eben zu erkennen, dass diese beiden extremen Positionen auch so weit auseinander bleiben, wie sie es bisher gewesen sind.
Vom Weltwirtschaftsforum in Davos war das Sebastian Schreiber. Was kann das Forum leisten in Zeiten von Trump und Thunberg? Dietrich Kallmeurer kommentiert.
Als der Wirtschaftsprofessor Klaus Schwab vor 50 Jahren das Weltwirtschaftsforum gegründet hat, hatte er die Vision, eine Plattform zu schaffen, wo Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Positionen unkompliziert zusammenkommen können, um gemeinsame Lösungen zu diskutieren für Probleme und Herausforderungen der Welt. Doch am ersten Tag des Jubiläumstreffens hat das nicht geklappt. Die beiden prominenten Gäste, die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und US-Präsident Donald Trump, machten deutlich, wie unterschiedlich die Sicht auf unsere Welt sein kann und wie weit weg wir von einer weltweiten Lösung für die Klimakrise sind. Auf der einen Seite Greta Thunberg. Sie treibt die Sorge um unsere eine Welt um. In Davos verwies sie erneut auf die Erkenntnisse des Weltklimarats. Wird weiterhin so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre geblasen, führt das zur Klimakatastrophe, zu schmelzenden Polen, steigenden Meeresspiegeln und Extremwetter. Greta Thunberg forderte, die reichen Staaten müssten schnell die CO2-Emissionen auf Null reduzieren und dann den ärmeren Ländern dabei helfen, das Gleiche zu tun, damit alle besser leben können. Der Kampf ums Klima gehe erst richtig los, so gab sich die Schwedin kämpferisch. Auf der anderen Seite US-Präsident Donald Trump. Sorge ums Klima? Fehlanzeige. Er machte in seiner Rede klar, für ihn zählt weiterhin America first, Amerika zuerst. Er sprach lang und breit von den Erfolgen seiner Politik. Was für ihn zählt, ist Wirtschaftswachstum. Zwar kündigte Donald Trump an einer gigantischen Baumpflanzinitiative des Weltwirtschaftsforums teilzunehmen, doch die Sorgen der Klimaschützer sind für ihn Pessimismus, der nicht angebracht sei. Furcht und Zweifel seien kein guter Gedankengang, so der US-Präsident. Und weiter, die Klimaaktivisten seien paranoide Untergangspropheten. Punkt. Dabei herrscht auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos weitgehend Konsens darüber, dass das Thema Klimaschutz so wichtig ist wie nie. Die Agenda des diesjährigen Treffens steht im Zeichen des Umweltschutzes. Das Forum selbst, zu dem die Konzernbosse früher gern per Hubschrauber angereist sind, ist irgendwie grüner geworden. Extra wurde ein Bahnhalt eingerichtet, damit die Teilnehmer mit dem Zug zum Kongresszentrum kommen können. Es gibt Solarstrom, weniger Müll und sogar einen vegetarischen Tag. Den Topmanagern ist klar, dass man auf einem toten Planeten kein Geld verdienen kann. Und auch vielen der in Davos anwesenden Politiker ist bewusst, dass einen großen Teil der Bevölkerung die Sorge um die Zukunft umtreibt. Es gibt also Zeichen der Hoffnung. Doch anhand von Greta Thunberg und Donald Trump wurde wieder einmal deutlich, wie gespalten die Welt in ihrer Sicht auf die Klimakrise ist. Beide haben in Davos ihre Botschaften verkündet. Sie haben aneinander vorbeigeredet und nicht miteinander, so wie es das Forum doch eigentlich erreichen will. Das ist enttäuschend, denn das Weltwirtschaftsforum hätte eine Chance geboten, zusammenzukommen.
Das Weltwirtschaftsforum und die globale Verantwortung. Dietrich Karl-Meurer kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will eine europäische Steuer auf Aktiengeschäfte einführen. Das hat auch die Europäische Union schon mal versucht und ist damit gescheitert. Darum sucht Scholz nun Partner für eine abgespeckte Version. Aus Brüssel, Holger Beckmann.
Sie haben über Steuern gesprochen, die europäischen Finanzminister. Steuern, die sie gemeinsam in der EU schon seit langem einführen wollen, aber bisher nicht können, weil es so viel Gemeinsamkeit dann eben doch nicht gibt zwischen ihnen. Heute ist es vor allem jenes Steuerkonstrukt gewesen, das sich, etwas kompliziert, Finanztransaktionssteuer nennt und das man versucht, seit über 10 Jahren auf den Weg zu bringen, nämlich seit der großen Finanz- und Währungskrise, die den Euro fast in den Abgrund gerissen hätte. Man möchte damit hochspekulative Aktiengeschäfte einschränken und nebenbei Geld für die öffentlichen Haushalte einsammeln. Bundesfinanzminister Scholz hatte dazu im vergangenen Jahr einen mit Frankreich abgestimmten Vorschlag gemacht. Demnach sollten nur Geschäfte mit Aktien von Unternehmen besteuert werden, die mehr als 1 Milliarde Euro wert sind. 10 Staaten hatten angekündigt, dabei mitzumachen. Neben Frankreich beispielsweise auch Belgien, Spanien oder Österreich. Doch jetzt ist Österreich ausgeschert. Der österreichische Finanzminister Blümel.
Ursprünglich hat man gesagt, nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, man will die Spekulanten bestrafen und die Realwirtschaft stärken. Der aktuelle Vorschlag macht eigentlich genau das Umgekehrte. Er bestraft die Realwirtschaft und ist somit indirekt ein Vorteil für die Spekulanten. Und da können wir nicht zustimmen.
Die Kritik aus der Alpenrepublik zielt auf die Tatsache, dass mit dem deutschen Vorschlag nur Aktiengeschäfte besteuert worden wären, aber nicht hochspekulative Finanzwetten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz gab sich in Brüssel davon weitgehend unbeeindruckt. Sein Vorschlag werde auch weiterhin die entscheidende Diskussionsgrundlage bleiben, sagte er heute.
Ich gehe davon aus, dass die weiteren Gespräche, die wir jetzt führen, dazu führen werden, dass wir auch im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit zu einem Ergebnis kommen. Und da wissen alle, die daran beteiligt waren, was geht und was nicht geht. Das ist so ziemlich genau der Vorschlag, den Sie kennen.
Dennoch, die Suche nach einer europäischen Finanztransaktionssteuer dürfte damit in die nächste Runde gehen, mit ungewissem Ausgang. Kaum weniger intensiv sucht Europa seit Jahren nach einer Möglichkeit, große Digitalunternehmen zu besteuern. Dabei scheinen sich nun allerdings Fortschritte abzuzeichnen. Denn Frankreich, das angesichts einer fehlenden europäischen Einigung hierbei mit einer eigenen Lösung vorgeprescht war, hat nun angekündigt, diese eigene Digitalsteuer Mehrwertsteuer nun möglicherweise auszusetzen, zugunsten einer internationalen Variante, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire in Brüssel und bestätigte, dass es hierüber auch Gespräche zwischen Frankreichs Präsident Macron und US-Präsident Trump gegeben habe.
À nous maintenant de régler l'ensemble de ces détails et de construire le chemin sur l'année 2020.
Jetzt müsse man die Details klären, sagte Le Maire auf internationaler Ebene und zusammen mit der OECD und noch in diesem Jahr zu einem Ergebnis kommen. Auch Olaf Scholz gab sich mit Blick auf diese Aussicht optimistisch.
Es wäre für mich persönlich eine große Sache, wenn ich in der deutschen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 dazu beitragen kann, dass diese Dinge dann auch in Europa so dingfest wie möglich gemacht werden.
Das gilt für die internationale Digitalsteuer, für die Finanztransaktionssteuer bis auf Weiteres nicht.
Gestern haben wir hier berichtet, dass sich in China über 200 Menschen mit einer neuartigen Lungenkrankheit infiziert haben, die ein sogenanntes Coronavirus auslöst. Heute nun sind es statt 200 schon knapp 300 Erkrankte. In China selber haben heute Wissenschaftler zu diesem Anstieg Stellung genommen. Aus Hongkong Alfred Schmidt.
Professor Gabriel Jung von der Hong Kong University strahlt angespannte Ruhe aus, während er die Daten seines Teams präsentiert. Alarm ja, aber keine Panik. Das ist im Moment die Botschaft der Mediziner an der Uniklinik der Hong Kong University. Professor Jung hat hier schon den Ausbruch der Lungenkrankheit SARS vor 17 Jahren erlebt. Er sagt, er fühle sich momentan sehr an diese Zeit erinnert und wolle deshalb ungewöhnlich schnell an die Öffentlichkeit gehen mit Zahlen und Schätzungen. Und die lauten, in etwa 20 Städten in Festlandchina ist das Virus vorhanden, einschließlich Peking und Shanghai. In Hongkong nicht, aber in Shenzhen, was etwa 30 Kilometer entfernt ist. Unterm Strich kommen der Professor und sein Team zu ähnlichen Zahlen wie das Imperial College in London, also etwa 1700 Infektionsfälle bisher, deutlich mehr als die chinesischen Behörden mit etwa 200 angegeben haben.
Please do not take these as precise predictions.
Bitte nehmen Sie das nicht als eine präzise Vorhersage, sagt Professor Jung, sondern als wissenschaftlich fundierte Einordnung dessen, was möglich und wahrscheinlich ist. Die Zahl der Infektionsfälle in größeren Städten bis einschließlich 17. Januar lässt sich damit durchaus schätzen.
Up until January the 17th.
Noch scheinen die Fallzahlen der Menschen niedrig, die konkret erkrankt sind. 17 in Peking, 15 in Shanghai, zwischen 10 und 15 in drei weiteren Städten Chinas und dann wird es einstellig. Allerdings, das neue Virus, das die bislang unbekannte Krankheit auslöst, müsse schnell und konsequent an der Ausbreitung gehindert werden, sagt Professor Jung, und zwar bevor es zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionen kommen könne. Die erwartete Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am Wochenende könnte dazu beitragen. Behörden und Bevölkerung sollten die Sache ernst nehmen, so der Mediziner. Wärmebildscanner könnten an Flughäfen und Bahnhöfen Personen mit Fieber erkennen. Alle sollten sich persönlich schützen, ohne übertriebene Angst, aber gewissenhaft.
Every flu season, and we are in the flu season, it's the exact same advice.
Die Ratschläge sind genau dieselben wie immer in der Grippesaison. Handhygiene, also häufiges Händewaschen, ist wichtig. Nicht die Nase oder den Mund mit den Fingern anfassen. Wenn Sie selbst krank sind, sollten Sie eine Atemschutzmaske tragen, um andere nicht anzustecken. Wenn Sie an Orte mit vielen Menschen gehen, sollten Sie ebenfalls eine Maske tragen, auch wenn Sie gesund sind. Denn andere könnten infiziert sein. Und vermeiden Sie Orte mit sehr vielen Menschen.
Try to avoid crowded places.
Die zentralchinesische Stadt Wuhan steht als Ursprungsort der neuen Erkrankung fest. Deshalb warnen die Mediziner auch vor Reisen von und nach Wuhan. Ob sich Millionen Menschen in China allerdings das Reisen zum Neujahrsfest verbieten lassen, kann niemand vorhersagen.
Jetzt gleich gegen 19 Uhr unserer Zeit beginnt in den USA das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. Geredet wird darüber ja schon lange, aber jetzt geht es inhaltlich los. Katrin Brandt ist unsere Korrespondentin in Washington. Frau Brandt, die Argumente gegen Trump liegen ja auf dem Tisch. Was wird denn jetzt konkret verhandelt?
Jetzt geht es erstmal konkret darum, nach welchem Verfahren der Prozess im Senat ablaufen soll. Mitch McConnell von den Republikanern möchte das sehr zügig durchziehen. Die Republikaner sind ja überhaupt der Meinung, dass nichts passiert ist, dass der Präsident kein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das den Rauswurf rechtfertigen würde. Trumps Anwälte sagen außerdem, man könnte eigentlich sofort sagen, wir beenden das Verfahren und sprechen den Präsidenten frei. Die Demokraten hingegen möchten Zeugen einladen. Sie möchten Dokumente sehen, die Ihnen bisher verweigert worden sind. Ihr Vorwurf ist ja, dass der Präsident sein Amt missbraucht hat und außerdem versucht hat, das, was er getan hat, noch zu decken, zu verdecken, indem er verhindert hat, dass Mitarbeiter von ihm in den Anhörungen bisher ausgesagt haben. Also die Hoffnung ist, dass es noch ein bisschen mehr Klarheit geben wird. Aber die Details, die werden wirklich zäh jetzt verhandelt.
Trump selber ist ja im Moment noch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Wird er denn im Rahmen dieses Impeachment-Verfahrens persönlich da auftreten müssen?
Nein, damit ist überhaupt nicht zu rechnen. Es ist ja noch gar nicht sicher, ob überhaupt Zeugen geladen werden. Also geht es nach den Republikanern, ist das alles nicht nötig, weil sie ja glauben, dass das Ganze eigentlich schon klar ist vom Ergebnis her. Während die Demokraten sagen, Moment mal, eure Papiere lesen sich so, als seien sie vom Weißen Haus geschrieben worden. Tatsächlich sind die Republikaner angetreten mit dem Ziel, den Präsidenten in diesem Verfahren freizusprechen. Also aus deren Sicht steht das Ergebnis längst fest. Die Demokraten sagen, Moment, das ist kein offenes Verfahren.
Im Repräsentantenhaus, haben wir gerade schon gesagt, haben die Demokraten die Mehrheit, die haben das Verfahren auch angestrengt. Aber der Senat muss ja noch zustimmen und den dominieren die Republikaner. Da wird das Verfahren vermutlich den Bach runtergehen. Warum haben die Demokraten das dann überhaupt angestrengt?
Naja, sie haben lange gezögert. Nancy Pelosi, die Chefin der Demokraten, hatte wirklich Bauchschmerzen, weil sie weiß, das kann nach hinten losgehen. Und im Moment haben wir ja durchaus den Eindruck, als ob dieses Impeachment-Verfahren dazu dient, Trumps Anhänger durchaus hinter ihm zu versammeln. Das ist ja ein richtiger Burner, wenn er auf seinen Wahlkampfveranstaltungen dieses Thema aufruft. Aber die Demokraten sagen, wir müssen die Verfassung schützen. Sie geben sich also enorm staatstragend. Und sie sagen, wenn es tatsächlich möglich ist, dass eine ausländische Regierung Einfluss auf die Wahlen in den USA ausübt, indem sie zum Beispiel Dreck besorgt, der sich gegen die politische Konkurrenz benutzen lässt, dann werden die Amerikaner das Vertrauen in ihre Demokratie verlieren, in ihre Wahlen verlieren. Und dann geht unsere Demokratie vor die Hunde, also tatsächlich kleine haben sie es nicht, die Demokraten. Und wenn man sich anguckt, was alles auf dem Tisch liegt, ist diese Besorgnis durchaus zu verstehen.
Katrin Brandt war das aus Washington zum Impeachment-Verfahren gegen Präsident Donald Trump, das heute beginnt, das jetzt gleich beginnt. Vielen Dank. Ende der vergangenen Woche gab es endlich einen offiziellen Fahrplan für den Ausstieg aus der Kohleförderung. Da hatte sich die Bundesregierung mit den Bundesländern, mit Braunkohleregionen geeinigt, also mit den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Aber jetzt gibt es schon massive Kritik, und zwar von Mitgliedern der ehemaligen Kohlekommission aus Berlin, Thorsten Huhn.
Es wird wohl nichts mit einem reibungslosen Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland. Die Bundesregierung will sich offenbar nicht an den vor einem Jahr mühsam erzielten Kompromiss halten. Das wiederum sehen 8 ehemalige Mitglieder der Kohlekommission außerordentlich kritisch. Sie veröffentlichten eine Stellungnahme, in der sie den Bundestag aufrufen, zum vereinbarten Pfad zurückzukehren. Die ehemalige Vorsitzende der Kommission, Barbara Praetorius, sagte heute auf einer Pressekonferenz in Berlin:
Mit der Bund-Länder-Einigung zum Ausstieg aus der Braunkohle hat die Bundesregierung den Kompromiss der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung an entscheidenden Stellen aufgekündigt.
Der damals erzielte Kompromiss sollte 1:1 umgesetzt werden. Das aber werde nicht gemacht, sagte Praetorius. Sie kritisiert vor allem, dass der jetzt von der Bundesregierung vorgelegte Stilllegungsplan für die Braunkohlekraftwerke erheblich von den Empfehlungen der Kommission abweicht und der Klimaschutzbeitrag erheblich unter den Empfehlungen liegt. Dass das Steinkohlekraftwerk Datteln ans Netz gehen soll, sei das völlig falsche Signal. Zudem gehe die Zerstörung der Dörfer weiter und der Hambacher Wald werde nur teilweise geschont. Die Arbeit der Kohlekommission werde so diskreditiert, sagte Praetorius. Auch Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzringes, kritisiert die Bundesregierung. Die konkurrierenden Interessen von Arbeitnehmern, Kohlekonzernen und betroffenen Regionen seien alle eingelöst worden, aber nicht die des Klimaschutzes, sagte der Chef des Deutschen Naturschutzrings.
Wie kann es sein, dass die Bundesregierung erstens den Klimaschutz und zweitens auch einen mühsam ausgehandelten gesellschaftlichen Kompromiss, der tatsächlich für Frieden sorgen sollte in dieser Gesellschaft, in einer Art von Hasardeuren den ostdeutschen Ministerpräsidenten zum Fraß vorwirft und wir dadurch die ganze Kohledebatte noch mal wieder von vorne beginnen müssen.
Auch der Energieexperte Felix Christian Mattes kritisiert das Verschieben der Kraftwerksstilllegungen, vor allem, dass der Zwischenschritt 2025 nicht gegangen werden soll. Damit weiche man vom vereinbarten stetigen Abbaupfad ab, um den man vor einem Jahr so gerungen habe.
Wir haben jetzt mit Bund und Ländern einen Ausstiegspfad vorgelegt bekommen, der darin besteht, dass man immer bis kurz vor dem Stichtag 2030 oder 2038 fast nichts tut und dann in ein oder zwei Jahren riesige Kraftwerksabschaltungen vorsitzt.
Nach seinen Berechnungen führten die jetzigen Pläne dazu, dass 40 Millionen Tonnen CO2 mehr ausgestoßen werden als mit dem stetigen Pfad. Das sei so viel, wie die bayerische Industrie in 4 Jahren emittiere. Mattes warnte davor, dass die dann Ende der 20er Jahre notwendigen Abschaltungen zu Problemen führen könnten.
Wir haben in der Kommission schon gesehen, wie alle Interessen verwirklicht wurden. Nur beim Klimaschutz wurde gedehnt, bis wirklich alle hier an ihre Schmerzgrenzen und eigentlich schon drüber hinausgegangen waren. Und was wir jetzt eben sehen ist in der Umsetzung, alle Interessen wurden tatsächlich auch eingelöst, bis auf die Interessen des Klimaschutzes. Und das ist ein Problem.
Es habe viele Argumente für einen stetigen Ausstieg aus der Braunkohle gegeben. Aber all diese Argumente habe man in den Verhandlungen der letzten Mittwochnacht geschrottet. So sagte es der Energieexperte.
Im Moment findet ja das Weltwirtschaftsforum in Davos statt. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Und dort vor dem Weltwirtschaftsforum, da hat sich Gerhard Schröder, damals war er deutscher Bundeskanzler, da hat er sich sinngemäß mal damit gebrüstet, was für einen großen Niedriglohnsektor er in Deutschland geschaffen hat. Fakt ist, vielen Menschen in Deutschland reicht heute ein Job nicht mehr aus, um damit über die Runden zu kommen. Tendenz steigend. Aus Berlin, Kai Clement.
Ein Arbeitsminister und 11 Experten von Gewerkschaften, Unternehmen und aus der Forschung. Eine Pressekonferenz, ein Gruppenfoto. Eigentlich will Hubertus Heil nämlich nur sein neues Beratergremium vorstellen. Der sogenannte Rat der Arbeitswelt soll von nun an alljährlich Handlungsempfehlungen zur Zukunft der Arbeit geben. Zugleich aber sind aktuelle Zahlen zur Mehrfachbeschäftigung bekannt geworden. Von 2018 zu 2019 ist die Zahl der Menschen, die mehr als einen Job haben, erneut gestiegen. Ist das etwa die Zukunft der Arbeit?
Also nicht jede Form, muss man vorweg sagen, von Nebenbeschäftigung ist schon ein sozialer Skandal. Aber es gibt Bereiche, in denen muss uns das mit Sorge umtreiben, dass wir eine Zunahme haben, weil beispielsweise ein Arbeitsplatz nicht mehr zum Leben reicht.
Rund 3,5 Millionen Menschen gingen vergangenes Jahr mehr als einer Arbeit nach. Seit 2003 hat sich ihr Anteil damit auf rund 9% mehr als verdoppelt. Und ja, sagt Sabine Zimmermann von der Linken, die wie jedes Jahr die Zahlen bei der Bundesagentur für Arbeit abgefragt hat, aus ihrer Sicht sei genau das der Hauptgrund, dass ein Job alleine nicht zum Leben reiche.
Dass die Menschen das aus purer Not machen, weil sie das Geld brauchen und deshalb arbeiten sie mit ein oder zwei Jobs nebenher. Das heißt also teilweise sogar rund um die Uhr. Sie gehen früh in einer Firma putzen, gehen dann den ganzen Tag ihrem regulären Job nach und machen abends dann noch einen anderen Minijob.
Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sind für gut die Hälfte der Befragten finanzielle Probleme ausschlaggebend. Nebenjobs haben demnach besonders häufig Frauen und Teilzeitbeschäftigte.
Das heißt, dass sie weniger Zeit für die Familie haben, für die Kinder haben, dass sie sich auch nicht mehr politisch interessieren können, dass sie nicht mehr ehrenamtlich nebenbei arbeiten können. Alles Dinge, die sie vielleicht machen wollen.
Die Hans-Böckler-Stiftung wie auch Sabine Zimmermann sehen in der Neugestaltung von Minijobs durch die Hartz-Reformen einen Hauptgrund. Das habe einen, Zitat, steilen Aufwärtstrend ausgelöst. Die Linke wirbt für eine schnelle Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. Derzeit liegt der bei 9,35 Euro und Maßnahmen gegen den Niedriglohnsektor. Im Frühsommer werde die zuständige Kommission den Mindestlohn erneut prüfen, sagt dazu Arbeitsminister Heil.
Aus Berlin war das Kai Clement. Die Reallöhne halten oft mit der Inflationsrate nicht mit. Viele Arbeitnehmer verdienen effektiv weniger und die Mieten steigen derweil jedenfalls in den großen Städten. Und Wohnungen gibt es dort auch nicht genug, jedenfalls keine, die Durchschnittsverdiener bezahlen können. Der Deutsche Mieterbund hat heute radikale Lösungen gefordert. Aus Berlin Christopher Jennert.
Die Wohnungsfrage ist die soziale Frage unserer Zeit. So könnte man das, was den Mieterbund so umtreibt, zusammenfassen. Zu wenige Wohnungen, vor allem bezahlbare. Und weil das so ist, hat der Mieterbund radikale Forderungen. Unter anderem steht im Papier mehr Sozialwohnungen. Konkret sollen es 2 Millionen sein bis 2030, so der Präsident des Mieterbundes Lukas Siebenkotten.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass das viel Geld kostet. Und deswegen sind wir der Auffassung, und das sagen wir auch klar und deutlich, dass wir dafür pro Jahr etwa 6,5 Milliarden Euro Fördermittel benötigen, von Bund und Ländern gemeinsam.
Außerdem soll der Kündigungsschutz verbessert und ein wirksamer Stopp von Mieterhöhungen beschlossen werden. Die Mietpreisbremse solle auch für Neubauten gelten, was sie bisher nicht tut. Und im Fokus des Mieterbunds außerdem Spekulanten. Ihnen soll das Leben schwer gemacht werden, fordert Siebenkotten.
Wir glauben, dass Bund und Länder Grundstücke und Bauland nur noch an Kommunen verkaufen sollten. Und dass die Kommunen Grundstücke nur noch in Erbpacht vergeben sollten, aber nicht mehr an Privatpersonen verkaufen. Außerdem muss es ein gesetzliches Vorkaufsrecht für Grundstücke in der jeweiligen Gemeinde für die Gemeinde geben.
Am Zug wäre aus Sicht des Mieterbunds vor allem die Bundesregierung. Mit ihr ist der Präsident des Verbands aber nicht unbedingt zufrieden. Es sei nicht einfach, mit den Parteien der Großen Koalition zusammenzuarbeiten, sagt er. Aber wie realistisch ist es jetzt, dass die Forderungen wirklich umgesetzt werden? Da ist sich der Chef des Mieterbunds selbst nicht sicher.
Ob bzw. inwieweit das durchsetzbar ist in der jetzigen Konstellation, wäre Kaffeesatzlesen. Aber es gibt immer, und das weiß ich aus einer ganzen Reihe von Gesprächen, in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion durchaus Abgeordnete, die die Dinge ähnlich sehen wie wir, gerade wenn die aus großen Städten kommen.
Abzusehen ist das alles aber nicht. Und deshalb kündigt Siebenkotten auch an, dass der Mieterbund weiter aktiv bleiben will. Unter anderem mit Demos und Aktionen, genau wie schon im vergangenen Jahr.
Die Debatten über den Klimawandel und über nachhaltigen Umgang mit der Natur, die machen viele Bauern in Deutschland ziemlich sauer. Nicht die Ökolandwirte natürlich, aber viele der anderen, die einerseits immer weniger verdienen, vor allem wenn sie keine Großbetriebe haben, und die andererseits mit ihren Anbau- und Wirtschaftsmethoden in der Kritik stehen. Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner will nun mit einem Dialogforum Lösungen suchen. Birte Sönnigsen berichtet.
Es wurde viel geredet. Darüber, dass mehr miteinander geredet werden muss. Zum Auftakt des Nationalen Dialogforums Landwirtschaft waren sich in diesem Punkt alle einig. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte eingeladen. Sie will Bauern, Umweltverbände, Politik und Verbraucher miteinander ins Gespräch bringen. Ihr Ziel? Mehr Wertschätzung für die Landwirte.
Die Landwirtschaft wird angegriffen, weil sich Wert und Wertschätzung entkoppelt haben. Die gesellschaftliche Wertschätzung, die stagniert. Oder ist zum Teil sogar rückläufig.
Seit Monaten protestieren Bauern in ganz Deutschland. Zum Beispiel gegen aus ihrer Sicht zu strenge Düngevorschriften. Aber sie beklagen auch fehlende Wertschätzung. Die Ministerin hatte auch deshalb das Dialogforum im vergangenen Jahr angekündigt. Sie will die Diskussion wieder versachlichen. Zu oft würde inzwischen auf moralischer Ebene gestritten.
Weder sind die einen die kompletten Spinner aus der Stadt, noch sind die anderen die Umweltverschmutzer vom Land. Diese Pauschalitäten kann es nicht geben und wir wollen auch dorthin, wo es wehtut, nämlich in die Fakten und wir wollen Vorwürfe auch analysieren.
Bei der Auftaktveranstaltung wollte niemand dahin gehen, wo es wehtut. Die erste Gesprächsveranstaltung verlief erstaunlich harmonisch ab. Es wurde zwar grundsätzlich über Konflikte gesprochen, aber weder kontrovers diskutiert, noch zeichneten sich Lösungen ab. Es wirkte eher wie ein Coaching zum Konfliktgespräch. Wissenschaftler bestätigten zum Beispiel nochmal, dass Wissen und echte Wertschätzung dabei helfen, besser ins Gespräch zu kommen. Professor Matthias Kossin von der Hochschule Osnabrück warnte davor, die Diskussion über die Landwirtschaft mit anderen Themen zu überfrachten. Zu oft drifte die Diskussion, gerade im Netz, in eine gesamtgesellschaftliche Kritik ab.
Wir brauchen eine Öffnung vom Pro-Kontra zu Grautönen, zu Zwischentönen. Es gibt nicht die eine und die andere Seite, sondern wir müssen das, was dazwischen liegt, erschließen, auch in den Positionen, in den Meinungen.
Michael Reber ist Landwirt aus Baden-Württemberg. Er hat seinen Betrieb auf regenerative Landwirtschaft umgestellt. Dabei soll vor allem der Boden wieder gesund werden und sich selbst schützen können, damit auf Pestizide und Kunstdünger verzichtet werden kann. Dafür gäbe es aber kaum finanzielle Fördermöglichkeiten. Er wünscht sich daher von der Ministerin finanzielle Unterstützung, aber auch mehr Zeit.
Das Tempo ist im Moment für viele Bäuerinnen und Bauern vielleicht zu hoch, was an Veränderungen gefordert wird. Wir haben es vielleicht aber auch zu lange gebremst als Branche.
Das Thema Tempo hatte sich auch Julia Klöckner am Ende der ersten Veranstaltung notiert. Sie sagt, ihr sei heute noch mal klar geworden,
dass wir akzeptieren müssen, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten geben muss, aber die Richtung muss klar sein.
Ein Beitrag von Birte Sönnigsen über das Dialogforum zur Landwirtschaft, das Agrarministerin Julia Klöckner ins Leben gerufen hat. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.